Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, was hat sich in dieser Woche getan? Vieles steht natürlich wieder im Zusammenhang mit Googles AI-Mode bzw. den AI-Overviews. Aber ich bin auch auf eine Studie gestoßen, die zeigen, dass klassisches SEO auch für KI-Suchen wichtig ist. Und damit möchte ich auch diese Ausgabe von SEO im Ohr beginnen. Es ist ja so, dass derzeit wird sehr viel diskutiert über die Frage, ob klassische Suchmaschinenoptimierung in Zukunft überhaupt noch gebraucht wird und ob zukünftig nicht eher so etwas wie LLMO oder Geo oder Geo, wie auch immer man das aussprechen will, entscheidend ist. Also die Optimierung für Large Language Models und generative KI. Nicht zu vergessen die Frage, ob das alles dann immer noch SEO heißen soll oder ob sich die neuen Begriffe durchsetzen werden. Zumindest scheint es so zu sein, dass klassische SEO, also die Optimierung für die organischen Rankings, noch eine Rolle spielt und zwar auch für KI-Suchen. Eine aktuelle Analyse von Zipti mit 25.000 Suchanfragen auf verschiedene KI-Plattformen hat eine Korrelation zwischen den Rankings von Seiten und deren Wahrscheinlichkeit ergeben, in den Antworten von KI-Suchen genannt zu werden. Eine Webseite, die in Google auf Position 1 rankt, hat demnach eine 25% Chance, als Quelle in den zugehörigen AI-Overviews zu erscheinen. Und umso höher eine Webseite rankt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in den Suchergebnissen verschiedener KI-Plattformen zu erscheinen. Das zeigen die Ergebnisse aus ChatGPT, Perplexity und eben auch den Google AI Overviews. Der Grund dafür dürfte in der Funktionsweise der AI Overviews liegen. Bei einer Suche werden zunächst einige Dokumente aus dem Sucheindex ausgewählt, die am besten zur Anfrage des Nutzers passen. Und danach werden aus diesen Dokumenten relevante Informationen extrahiert. Schließlich erzeugt das Modell von Google aktuell Gemini 2.5 mit Hilfe dieser Inhalte eine umfassende Antwort und durch das sogenannte Grounding, also die Einbeziehung von Dokumenten aus der Suche, sollen Fehler in den KI-Antworten reduziert werden. Es besteht also ein starker Zusammenhang zwischen den KI-Antworten und den Suchergebnissen. Allerdings gibt es auch viele Ausnahmen. Oftmals werden in den AI-Overviews Quellen genannt, die nicht in den Top-Rankings zu finden sind. Und das liegt daran, dass für das Erzeugen von KI-Suchergebnissen weitere Faktoren zum Tragen kommen. So zum Beispiel das sogenannte Query-Fanout. Dieses findet zum Beispiel im neuen Google AI-Mode statt und dazu werde ich euch gleich auch noch etwas mehr erzählen. Hier wird nämlich eine Suchanfrage eines Nutzers in mehrere Suchanfragen aufgeteilt und die werden dann parallel automatisch abgesetzt und die Antworten darauf werden dann genutzt, um die umfassende Antwort für den Nutzer zu erzeugen. Hier kommen auch Kontextfaktoren und Personalisierung zur Anwendung und auch andere KI-Suchen, wie zum Beispiel Perplexity, die nutzen dieses Query-Fanout. Was heißt das jetzt insgesamt? Die Optimierung für klassische Suchmaschinen ist weiterhin wichtig, denn KI-Suchen beziehen diese beim Erzeugen von Ergebnissen ein, beziehungsweise die klassischen Suchergebnisse. Das heißt, klassische SEO ist nicht tot, allerdings wäre es fahrlässig, sich auf bewährte Techniken einfach nur zu verlassen und darauf zu hoffen, dass diese auch zukünftig ausreichen werden, um sichtbar zu bleiben. Denn Large Language Models sind eben keine Suchmaschinen, sie erzeugen Ergebnisse auf andere Weise und diese Vorgänge zu verstehen und sich darauf auszurichten, das ist die Aufgabe von SEOs in der Zukunft. Ob man dies nun weiterhin SEO oder LLMO oder Geo nennt, das spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, auf dem Stand der Entwicklung zu sein und diese auch in die eigenen Strategien einzubinden. Ja, und ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, dieser Query-Fanout-Vorgang, der findet im Google AI-Mode statt und wir wissen auch jetzt auf Grundlage eines Google-Patents, wie diese Abfrage oder das Erzeugen von Ergebnissen im AI-Mode funktioniert. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es so abläuft, wie in diesem Google-Patent beschrieben. Wichtig dabei ist, die generierten Ergebnisse, die werden nicht allein vom Wortlaut der Suchanfrage bestimmt, sondern auch von vielen Kontextfaktoren, wie zum Beispiel vergangene Interaktionen, Gerätesignale, persönliche Präferenzen, Standort und auch Informationen aus anderen Apps. Und das Ganze lässt sich in mehrere Schritte unterteilen. Im ersten Schritt gibt ein Nutzer eine Suchanfrage ein. Das kann über Text, Sprache oder sogar Bildeingabe erfolgen, also multimodal. Und die Anfrage löst einen umfassenderen Prozess zur Informationssammlung aus, der dann in den folgenden Schritten dargestellt wird. Inhalte werden nicht nur anhand der exakten Wörter der Suchanfrage bewertet. Geprüft wird zum Beispiel auch, wie die ursprüngliche Anfrage mit anderen möglichen Suchanfrage-Dokumentenpaaren zusammenhängt, die das System später beim Query Fanout generiert. Im nächsten Schritt zieht das System dann Informationen zum Nutzer und des Geräts heran. Und dazu gehören auch frühere Anfragen in derselben Sitzung, der Standort, mit dem Konto verknüpfte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel aus Gmail oder Maps, sowie Gerätesignale und ein persistenter Speicher, der den Nutzerzustand repräsentiert. Und diese Informationen helfen dem System, die aktuelle Anfrage im richtigen zeitlichen und verhaltensbezogenen Kontext zu verstehen. Was bedeutet das nun für SEO? Die gleiche Anfrage kann für zwei verschiedene Nutzer zu völlig unterschiedlichen Suchergebnispfaden führen und das erschwert das Tracking von Rankings und betont die Bedeutung einer konsistenten Präsenz über verschiedene Online-Bereiche hinweg. Im nächsten Schritt verarbeitet dann ein Large Language Model, im Falle des Google AI Models ist es wie gesagt Gemini 2.5, die Suchanfrage zusammen mit dem gesammelten Kontext und das Modell erstellt erste Schlussfolgerungen, darunter die abgeleitete Nutzerintention, die Klärung von Mehrdeutigkeiten und Hinweise zur Klassifizierung der Anfrage. Und dieser Schritt ist entscheidend, weil er das interne Verständnis des Systems dafür begründet, was der Nutzer erreichen möchte. Was bedeutet das für SEO? Das Sichtbarkeitspotenzial von Inhalten wird stark davon beeinflusst, wie gut sie zum vom System ermittelten Nutzer-Intent oder Search-Intent zusammenpassen. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Ausgabe des Large Language Models als Grundlage für das Erzeugen mehrerer Suchanfragen, die das System anschließend durchführt. Und dieser Vorgang des parallelen Durchführens mehrerer Suchanfragen, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, der wird auch als Query Fanout bezeichnet. Und diese Anfragen können verwandte, implizite, vergleichende Begriffe oder Wörter aus früheren Suchanfragen des Nutzers umfassen. Das System kann auch Begriffe aus dem Nutzerkontext hinzufügen. Aus SEO-Sicht ist das wichtig, denn die Sichtbarkeit ist abhängig von verschiedenen Schichten des Prozesses. Wenn Inhalte zwar für die ursprüngliche Anfrage optimiert sind, aber für die vom System erstellten Anfragen irrelevant sind, dann werden sie möglicherweise gar nicht erst abgerufen und Optimierung bedeutet, potenzielle Anfragen zu antizipieren und abzudecken. Im folgenden Schritt werden dann Dokumente, die zu den Suchergebnissen oder Suchanfragen vielmehr passen, aus dem Index abgerufen. Und das geschieht jedoch nicht nur als Reaktion auf die ursprüngliche Anfrage, sondern für die gesamte Bandbreite der automatisch erzeugten Suchanfragen beim Query Fanout. Das System sammelt Dokumente, die für die verschiedenen Teilaspekte relevant sind und die Auswahl der Dokumente kann durch verschiedene Kriterien beeinflusst werden, darunter auch solche, die vom Nutzer abhängen. Inhalte konkurrieren jetzt in einer Umgebung des sogenannten Dense Retrieval, die auf semantischer Ähnlichkeit basiert und nicht nur auf dem Ranking. Unter Verwendung der ursprünglichen Suchanfrage, der Kontextinformation der generierten Suchanfragen und der abgerufenen Dokumente weist das System im nächsten Schritt der Anfrage eine Klassifizierung zu und diese Klassifizierung bestimmt, welche Art von Antwort benötigt wird, zum Beispiel eine informationale, vergleichende oder auch eine transaktionale Antwort. Außerdem wird geprüft, ob eine weitere Klärung notwendig ist. Und wichtig für SEOs zu wissen, die Art der benötigten Antwort bestimmt, welche Art von Inhalte ausgewählt und wie sie zusammengefasst werden. Und Inhalte sollten so strukturiert sein, dass sie zum jeweiligen User-Intent passen. Inhalte, bei denen das nicht der Fall ist, können trotz inhaltlicher Relevanz ausgeschlossen werden. Im nächsten Schritt, ausgehend von der im vorhergehenden Schritt ermittelten Klassifizierung, wählt das System aus einer Reihe von spezialisierten Modellen aus. Das können Modelle sein, die speziell für Aufgaben wie Zusammenfassung, Extraktion, strukturierte Daten, Übersetzung oder auch Entscheidungsunterstützung trainiert wurden. Und jedes dieser Modelle spielt eine Rolle bei der Umwandlung der abgerufenen Dokumente in eine nützliche zusammenfassende Antwort. Es können auch mehrere Modelle ausgewählt werden. Aus SEO-Sicht ist es wichtig, dann das Large Language Model, das letztendlich mit den Inhalten der Webseiten interagiert, wird möglicherweise nie das gesamte Dokument zu Gesicht bekommen und vielleicht nur einen bestimmten Absatz oder ein Element wie eine Liste oder eine Tabelle verarbeiten. Und deshalb werden das Format und die Fähigkeit von Inhalten in separate Einheiten zerlegt zu werden zunehmend wichtig. Man spricht hier auch von Chunkability. Ja, und dann im nächsten Schritt wird die endgültige Ausgabe generiert. Das heißt, die ausgewählten Downstream-Modelle, die produzieren die finale Antwort. Sie wird in natürlicher Sprache formuliert und kann Informationen aus mehreren Quellen und verschiedene Modalitäten, das heißt zum Beispiel Text, Audio oder Video, enthalten. Ja, und dann wird die Antwort auf dem Gerät des Nutzers gerendert und dann eben auch entsprechend dargestellt. Oft werden Quellenangaben oder auch interaktive Elemente aus dem abgerufenen Korpus hinzugefügt. Und wenn eine Website zitiert wird, dann kann das auch Traffic, der für die betreffende Seite bedeuten. Sichtbarkeit in den Quellen der KI-Antwort garantiert aber noch keinen Traffic, denn SEOs sind darauf angewiesen, den sogenannten Share of Attributed Influence Value zu messen. Ein Zitat wird dabei sowohl zu einem Werkzeug für Bekanntheit als auch zur Vertrauensbildung. Ja, und was heißt das jetzt alles insgesamt? Webseiten müssen zusätzliche Eigenschaften erfüllen, wenn sie auch im Google AI Mode erfolgreich sein wollen. Es geht darum, verschiedene Fragen zu beantworten, die sich aus den Suchanfragen der Nutzer ergeben können. Und insofern ist das kein völlig neuer Ansatz, denn schon bisher galt die Empfehlung, sich beim Erstellen von Inhalten an den Bedürfnissen und den Fragen der Nutzer zu orientieren. Ja. Und zu diesem Query Fanout, da habe ich auch noch eine andere News gefunden in dieser Woche. Und zwar diese Dutzenden, manchmal auch mehr Suchanfragen, die der Google AI Mode automatisch erzeugt, die bleiben uns Nutzern und auch uns Website-Betreibern verborgen. Das heißt, es ist nicht geplant von Google, diese, sagen wir, Untersuchanfragen irgendwie durchsuchbar zu machen oder darzustellen. Und dazu schrieb John Müller auf Blue Sky, solche Suchanfragen, die würden nicht separat in der Search Console gelockt. Dort werde angezeigt, was die Nutzer sehen. Es erfolge kein theoretisches Loggen von Suchanfragen. Und er glaube auch nicht, dass das für irgendjemanden hilfreich sei. Wenn der AI-Mode zum Beispiel 10 Suchanfragen durchführe, von denen die eigene Website in 6 vorkomme, die Website aber nicht in der letztendlichen Darstellung erscheine, was solle dann in der Google Search Console angezeigt werden? Dabei könnte es durchaus interessant sein zu wissen, welche Suchanfragen Google im AI-Mode aus einem Prompt generiert und welche Websites hier bevorzugt werden. Das könnte zum Beispiel dabei helfen, entsprechende Inhalte zu erzeugen und die Seiten darauf zu optimieren. Ja, und Sundar Pichai, Google CEO, hat auch noch ein interessantes Interview gegeben und sich auch über Googles KI-Zukunft geäußert. Zunächst einmal zeigte er sich zuversichtlich hinsichtlich der Technologie und der Produkte, die Google derzeit einführt. Und er betonte, dass diese Zuversicht aus der Tiefe und Breite der KI-Frontier resultiere, die Google vorantreibe. Was heißt das genau? In diesem Interview bekräftigte Pichai seine Ansicht, dass sich durch das Aufkommen von KI so tiefgreifende Veränderungen ergeben würden, wie in der Vergangenheit durch die Nutzung der Elektrizität, und er beschrieb die aktuelle Zeit als eine neue Phase der Verschiebungen zwischen Plattformen. Im Gegensatz zu früheren Änderungen wie dem Übergang zu Mobilgeräten sieht Pichai bei KI etwas Besonderes. Sie sei die einzige Plattform, die im Lauf der Zeit fähig sei, sich selbst zu verbessern und Neues zu schaffen, auf eine Weise, die bei früheren Plattformen undenkbar war. Dies werde eine kreative Kraft in der Gesellschaft entfessen. Und Pichai verglich die aktuelle Phase auch mit den Anfängen des Internets, als Blogging entstand, oder der Ajax-Revolution, die dynamische Webanwendungen wie Google Maps und Gmail ermöglichte. Und der Prozess der Produktentwicklung sei dadurch für eine viel breitere Masse der Menschheit zugänglich, ein multiplikativer Effekt. Die Frage, die sich aber auch viele stellen, ist, wie wirkt sich diese Evolution des Webs auch auf Website-Betreiber und Publisher aus? Und dazu sagt Pichai, Menschen würden in jüngster Zeit insgesamt alle deutlich mehr Informationen konsumieren, und interessanterweise sei die Zahl der Webseiten, die Google crawlen könne, in den letzten 2 Jahren um 45% gestiegen. Und während die Frage aufkam, ob dies an KI-generierten Inhalten liege, erklärte Pichai, dass Google Techniken zur Qualitätsbewertung verwende und dieser Anstieg die Entwicklung nicht allein erkläre. Er sieht eine Verschiebung hin zu dynamischeren Plattform- und formatübergreifenden Inhalten, und KI werde es ermöglichen, nahtlos zwischen verschiedenen Formaten zu wechseln, fast wie zwischen Sprachen. Auch die möglichen Auswirkungen von KI, insbesondere der AI-Overviews in der Suche, aber auch des AI-Modes auf Publisher und Website-Betreiber, die waren ein Thema. Und auf den Vorwurf der News Media Alliance, die Nutzung von Inhalten durch Google ohne wirtschaftlichen Ertrag für die Urheber sei Diebstahl, entgegnete Pichai, dass der Google AI-Mode Quellen hervorheben werde und Google auch sich weiterhin verpflichtet fühle, Traffic an das Web zu senden. Er behauptete, Google sende bereits jetzt Traffic an eine breite Palette von Quellen und Publishern. Messungen zeigten, dass qualitativ hochwertige Referral-Traffic gemessen an der Verweildauer ebenfalls zunehme. Und Pichai zeigte sich zuversichtlich, dass Google auch in 5 Jahren noch viel Traffic an das Web senden werde, weil das im Einklang damit stehe, was die Nutzer von Google erwarteten. Er sehe ein Wachstum der Gesamtzahl der Suchanfragen, was ihm zufolge darauf hindeutet, dass es sich nicht um ein Nullsummenspiel handle. Und dabei darf allerdings aber nicht vergessen werden, dass viele der zusätzlichen Suchanfragen zu keinen Klicks oder zu Klicks auf Google interne Links führen, denn Google verlinkt ja neuerdings auch zum Beispiel aus den AI Overviews zurück auf weitere Suchergebnisseiten. Ja, und dann äußerte sich Pichai auch noch zu neuen KI-Produkten und erzählte da Fortschritte bei Coding-IDs, Produkte wie Notebook LM und das neue Flow auf, ein kreatives Werkzeug zum Erstellen von multimedialen Inhalten. Ich hatte ja auch im Zusammenhang mit der Google I.O. darüber berichtet. Pichai sieht KI als horizontale Technologie, die alle Bereiche von Google beeinflusst, darunter die Suche, YouTube, Google Cloud, Android XR, Google Play, Waymo und auch isomorphic. Nach Ansicht von Pichai seien Menschen bereit, für KI-Assistenten zu bezahlen. Deshalb führe Google Abo-Modelle ein. Er sei optimistisch, dass trotz der großen Investitionen neue Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden, auch wenn das Zeit brauche und nicht sofort offensichtlich sei. Ja, und dann ging es auch noch um eine agentenzentrierte Web-Zukunft, in der eben KI-Agenten mit dem Web interagieren, das dann eher wie eine Reihe von Datenbanken nur noch fungiert. Und Pichai stimmte zu, dass das Web im Grunde aus Datenbanken bestehe, auf denen Benutzeroberflächen aufgebaut werden. Und er sehe Agenten als ein neues, mächtiges Format und erwarte, dass dies in Unternehmen schneller voranschreiten werde als zum Beispiel bei privaten Nutzern. Für Unternehmen stellt sich die Frage, welchen Wert die Teilnahme an dieser Agentenwelt bringt, und Pichai vermutet, dass sich verschiedene Geschäftsmodelle entwickeln können, einschließlich Abonnements für Agenten und Einnahmenteilung mit den Agenten. Ja, also jede Menge Neues, und wir wissen ja oder wir spüren ja alle, dass da gerade viel in Bewegung ist. Und ja, auch heute in dieser Ausgabe von SEO im Ohr war natürlich KI beziehungsweise die KI-Suche ein wichtiger Schwerpunkt. Ich gehe auch davon aus, dass das in nächster Zeit so weitergehen wird. Aber wir wollen natürlich auch die klassische SEO nicht ganz aus den Augen verlieren, denn auch da gibt es ja immer wieder was Neues und da halte ich euch dann auch auf dem Laufenden. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr bis zum Ende wieder dabei gewesen seid und verweise euch auch gleichzeitig gerne auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, die dann in etwa einer Woche wieder auf euch wartet. Und nicht vergessen, in der Zwischenzeit schaut immer wieder gerne auf SEO Südwest vorbei. Da gibt es täglich für euch die aktuellsten SEO-News. Ich darf euch jetzt eine schöne Zeit wünschen und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss, euer Christian.